Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Wiedochowski, ich bin Präsident der Plattform Christdemokratie und ich freue mich, dass wir den heutigen Abend in Kooperation mit dem ÖAB veranstalten dürfen. Nun, warum haben wir dieses Thema gewählt? Als Christdemokraten sind wir der Überzeugung, dass, der berechtigten Überzeugung würde ich sagen, dass wir ein Menschen- und Weltbild haben, das das friedliche Zusammenleben und das erfolgreiche Zusammenleben von Menschen ermöglicht. Und zwar intern innerhalb eines Staates, einer Gesellschaft, aber auch extern, also was die Interaktion der Staaten untereinander anbelangt. Und es ist immer sehr leicht, aus einer Position der Sicherheit, der Wohlstand, der Neutralität sehr hohe ethische Standards zu setzen, solange die nie zur Probe gestellt werden. Und der Krieg zwischen der Ukraine und Russland ist jetzt ein Stresstest für uns und unsere ganze Gesellschaft. Und so schlimm auch der letzte europäische Krieg war, der Jugoslawienkrieg, war er unter Anführungszeichen nur ein lokaler Konflikt, dann hat unsere Ordnung nicht in Frage gestellt. Und das ist jetzt anders. Es ist anders nicht nur, weil das größte Land Europas, das zweitgrößte Land Europas angegriffen hat, weil das Land mit der größten Armee Europas, das Land mit der zweitgrößten Armee Europas angegriffen hat, auch nicht nur deshalb, weil eins dieser Länder eine Atommacht ist und unverhohlen mit dem Einsatz von Atomwaffen droht. Es ist anders, weil es, also zumindest aus meiner Sicht, ein Systemkonflikt ist. Auf der einen Seite Russland und China mit Systemen, in denen nicht die Person mit Rechten im Mittelpunkt steht. Und auf der anderen Seite der Westen, wir. Und dazwischen tummelt sich quasi der Rest der Welt. Und ich bin der Erste, der zugibt, dass der Westen sich in einer schweren Identitätskrise befindet. Deswegen ist dieser Konflikt auch so schwer. Also was tun? Wir werden keine Lösung heute finden. Aber vielleicht werden wir heute alle ein bisschen etwas dazulernen, um diesen Konflikt auch besser einordnen zu können, um dann zumindest für uns persönlich die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann vielleicht einen Beitrag zu leisten, dass wir als Österreich, wir als Europäer, als Europäische Union die richtige Antwort finden. So, und nun darf ich unsere Vortragenden vorstellen. Zunächst Oberst Markus Reisner, als Analyst und Militärstratege im gesamten deutschsprachigen Raum große Bekanntheit erreicht, Offizier, Doktor der Geschichte, Doktor der Rechtswissenschaften, Gardekommandant und somit wie kaum ein anderer geeignet, diesen an Facetten so vielfältigen Konflikt zu analysieren, nämlich aus militärischer, juristischer und historischer Sicht. Und hinzu kommt, und das spielt in diesem Rahmen schon auch eine Rolle, Oberst Reisner ist ein gläubiger Katholik. Also nehme ich an, dass Fragen des Rechts und des Unrechts nicht nur juristischer Natur sind, militärischer Natur sind, sondern auch darüber hinaus eine ganz andere Natur haben. Der nächste Vortragende ist Pater Edmund Waldschein aus dem schönen Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Eines von 8 Kindern. Seine Eltern haben sich beim Thomas von Aquin College kennengelernt, also mit theologischen Auseinandersetzungen schon ganz früh Erfahrungen gemacht, mit der Muttermilch sozusagen aufgenommen, ist heute Moraltheologe, unterrichtet auch im Stift Heiligenkreuz. Und ich freue mich sehr, dass du heute bereit bist, deine Gedanken zu teilen über die Frage des gerechten Kriegs. Und nun darf ich Sie, Herr Oberst, um Ihr Wort bitten. Danke sehr.
Einen schönen Abend möchte ich Ihnen wünschen, einen wunderschönen, erlaube ich es quasi nicht, Ihnen quasi mitzuteilen, warum, weil das Thema einfach sehr ernst ist, aber zumindest einen schönen Abend möchte ich Ihnen schon wünschen. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich für die wertschätzenden Worte. Herzlichen Dank, mir ist das selber oft gar nicht so bewusst, dass ich so bekannt bin, aber offensichtlich ist es tatsächlich der Fall. Ich möchte aber dazu sagen, wir nehmen uns auch jede Möglichkeit, jedes Format, das uns fragt, wenn wir die Zeit haben, uns auch tatsächlich mit Ihnen zusammenzusetzen und die Dinge zu diskutieren. Das Problem oder die Herausforderung, die ich jetzt habe, ist, in einem strengen Zeitkorsett Ihnen diesen Konflikt zu erklären. Und da könnte man natürlich Stunden und Tage darüber reden und auch philosophieren, das geht natürlich nicht. Aber ich möchte Sie ganz kurz in ein paar Vorschritten führen über die letzten Monate, damit Sie wissen, warum die Dinge so geworden sind, wie sie geworden sind. Ja. Und wir haben dann bei den Fragen sicher auch noch die Möglichkeit, etwas intensiver darüber nachzudenken, warum kam es überhaupt dazu, was bedeutet das für uns, für die Zukunft und so weiter und so fort. Aber jetzt sollen Sie mitnehmen, warum im Wesentlichen, und damit sage ich auch schon das Wesentliche, der Krieg nicht so schnell zu Ende sein wird. Das ist leider das Dilemma, das wir hier sehen. Die erste Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, ohne es jetzt im Detail in das Land der Ukraine einzuweisen, aber nur um kurz wirklich vor Augen zu führen, wie groß dieses Land ist. Das ist vielen nicht wirklich bewusst. Ja, wir schauen auf diese Ukraine oft so im Vergleich mit Österreich, aber wenn Sie sich wirklich einmal die Mühe machen und Österreich da hineinlegen, dann sehen Sie, wie groß das Land ist. Und am Beginn des Krieges, der übrigens nicht am 24. Februar 2022 begonnen hat, sondern eigentlich schon viel früher, nämlich 2014, denn die Russen sind das dritte Mal in der Ukraine, damals mit der Inbesitznahme der Krim, dann am ukrainischen Nationalfeiertag im August 2014 der Einmarsch in den Separatistengebieten, in den späteren, und dann schlussendlich Jahre später dann dieser massive Angriff. Dann ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass auch diese geografischen Gegebenheiten eine ganz wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel, und das teilen beide Länder, bei uns die Donau und hier der Dnepr, der dieses Land im Wesentlichen teilt. Und diese Linie ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man betrachtet die Ereignisse der Kämpfe, vor allem am Beginn des Krieges und auch danach. Das andere, was man auch erwähnen muss, ist, weil oft gesagt wird, naja, die Ukraine hat ja jetzt quasi Kiew wieder zurückerobert, man könnte sich jetzt ja doch mit den Russen einigen. Auch das ist nicht so einfach, denn wenn die Ukraine als eigenständiges Land überleben möchte, braucht sie natürlich auch ein wirtschaftliches Einkommen. Und ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine wird zu 35% durch die Getreidewirtschaft im Prinzip eingenommen. 98% dieses Getreides verlassen das Land auf dem Seeweg. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Es gibt also nur einen Hafen, den Hafen von Odessa, wo das aufgrund des Getreidedeals, also einer geduldeten Abmachung von Russland, möglich ist. Aber wenn also das wegfällt, fehlen diese 35% der Einnahmen. Hinzu kommen die Stahlindustrie, Mariupol zum Beispiel, dieses große Azovstal-Stahlwerk, wenn Sie sich erinnern können. Oder auch zum Beispiel der Umstand, dass das größte Kernkraftwerk der Ukraine, Enerhoda, wo sich also 6 von 15 Reaktoren befinden, in russischer Hand sich befindet. Also es ist nicht einfach für die Ukraine zu sagen, wir verzichten auf diese Gebiete, sondern da gehört also noch einiges aus wirtschaftlicher Überlegung dazu beigebracht. Beginnen wir gleich mit dem Konflikt selber. Am 24. Februar sind die Russen zum dritten Mal in das Land einmarschiert. Das Bemerkenswerte war, dass die Russen unter völlig falschen Voraussetzungen einmarschiert sind. Das wissen wir heute sehr genau. Man wollte eigentlich im Prinzip eine Art Enthauptungsschlag durchführen und dann einen Dominoeffekt auslösen. Warum wissen wir das so genau? Weil wir natürlich im Detail die Ereignisse betrachtet haben. Das Erste, was uns auffällt, ist die Anzahl der Soldaten, die man eingesetzt hat. Darum war es auch für viele Experten nicht voraussehbar, dass die Russen in diesem Ort halbmondförmigen Ansatz tatsächlich versuchen, das Land in Besitz zu nehmen, denn 200.000 Mann sind gemessen an der Größe natürlich viel zu gering. Warum war das so? Weil man gedacht hat von Seiten des militärischen Nachrichtendienstes der Russischen Föderation, dass das Land relativ einfach in die Hände den Russen fallen wird. Und um das sicherzustellen, gab es also einige Zuspitzungen am Beginn des Konflikts. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf die einzelnen taktisch-operativen Maßnahmen eingehen, aber ich möchte Ihnen nur eine kurze Szene erklären, damit Sie verstehen, warum der Konflikt auch ganz anders verlaufen hätte können. Das Entscheidende war, dass die Ukraine von den Russen in einer moderaten Form angegriffen worden ist, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das heißt, man hat eigentlich nicht versucht, das Land zu zerstören, sondern man wollte möglichst alles unbeschädigt in die eigenen Hände bekommen. Das heißt, es gab am Anfang sehr intensive Luftangriffe, die waren aber im Prinzip darauf abzielend, die ukrainische Fliegerabwehr auszuschalten. Und das ist auch zu 80% gelungen. Und das war die Voraussetzung für einen Enthauptungsschlag, der sich wie folgt dargestellt hat. Man ist aus Belarus gekommen, den Dnepr entlang geflogen und ist dann Richtung Westen abgebogen. Hier sehen Sie noch einmal Kiew. Hier sehen Sie den Dnepr und hier gibt es ein Flugfeld. Das ist das sogenannte Hostomel-Flugfeld, dort wo diese berühmte Mira stationiert war, dieses riesige Transportflugzeug. Und die Russen sind also hier angeflogen, sind dann Richtung Westen abgedreht und sind also hier angelandet und haben diesen Flugplatz in Besitz genommen. Die Idee wäre gewesen, nach der Inbesitznahme rasch Transportmaschinen, die aus Belarus gekommen sind, anzulanden, zusätzliches Gerät, Personal, Soldaten, Panzer auszuladen und dann rasch von hier nach Kiew vorzustoßen und dort vor allem Bilder zu schaffen von russischen Fallschirmjägern am Maidan. Das ist also so wie bei uns der Heldenplatz im Wesentlichen. Aber gleichzeitig auch die Absicht, mit Spezialkräften den ukrainischen Präsidenten quasi festzusetzen und auch die politische und militärische Führung des Landes lahmzulegen. Wir wissen das deswegen so genau, weil während diese Ereignisse passiert sind, sind die ukrainischen Soldaten im Osten des Landes, also hunderte Kilometer entfernt, durch russische Drohnen mit Kurznachrichten bombardiert worden. Und diese Kurznachrichten haben gesagt, der Präsident ist gefangen genommen, die politische und militärische Führung ist handlungsunfähig, der Krieg ist vorbei, legt eure Waffen nieder. Und es hat also eine Zeit gedauert, bis die Soldaten verstanden haben, dass die Ereignisse eben nicht so gekommen sind. Warum sind sie nicht so gekommen und warum hat der Krieg dann diese entscheidende Wendung genommen? Weil zwar grundsätzlich es den Russen gelungen ist, diese Luftlandung hier durchzuführen, aber was sie nicht verhindern konnten, war, dass sehr kleine mobile Fliegerabwehr-Lenkwaffentrupps, die konnte man mit der Luftwaffe nicht erwischen, bei diesem Angriff mehrere Hubschrauber abgeschossen haben. Damit war klar, dass man diese schwerfälligen Transportmaschinen nicht so einfach hineinlanden kann. Und was hat man getan? Man hat die Entscheidung getroffen, mit diesen Transportmaschinen abzudrehen und wieder nach Belarus zurückzufliegen. Und damit waren diese russischen Fallschirmjäger für sich alleine mehr oder weniger mit dieser Konfrontation als solches konfrontiert. Und das Problem war, dass die Ukraine dann einen Gegenangriff durchgeführt hat aus diesem Raum und sie aus diesem Bereich zurückgedrängt hat. Damit war der Flugplatz verloren. Und jetzt hat es zwei entscheidende Tage gegeben, vom 24. bis zum 26. Februar, der diesen Konflikt entschieden hat. Und der Umstand war, dass die Russen zwei Tage gebraucht haben, um aus dem Raum Tschernobyl in diesen Raum hier vorzumarschieren und sich mit diesen Fallschirmjägern wieder zu vereinen. Und in diesen zwei Tagen hat die Ukraine drei Dinge gemacht. Das erste, was sie gemacht haben, ist, es gibt einen Fluss, das ist der sogenannte Irpen, vergleichbar mit der Schwechat in etwa oder der Leiter, der hier vorbeifließt, beziehungsweise hier aus diesem Dnepr genähert wird. Und hier gibt es ein Stauwerk. Der Dnepr ist um ca. 6 bis 8 Meter höher als das umliegende Land. Und man hat dieses Stauwerk gesprengt. Und der Fluss Dnepr hat sich quasi hier in dieses Flussbett ergossen und hat einen riesigen See geschaffen. Das Zweite, was die Ukrainer gemacht haben, ist, sie haben die drei wichtigen Brücken, die den Zugang der Stadt dargestellt haben, gesprengt. Das heißt, wie dann am 26. Februar, also zwei Tage später nach den ersten Angriffen, sich die russischen Truppen von hier in Bewegung gesetzt haben, auf den Straßen von Butscha Richtung Irpin, die Spitzen hier gestanden sind, haben die ja plötzlich gemeldet, wir stehen vor einem riesigen See und zerstörten Brücken und können nicht weiter in die Stadt hinein. Und die russischen Kräfte haben Pioniergerät angefordert und während sie auf dieses Pioniergerät gewartet haben, haben die Ukrainer Folgendes gemacht. Sie haben aus diesem Waldgebiet hier mit zwei Mehrfachraketenwerferbatterien, vielleicht die Älteren unter Ihnen werden noch kennen den Begriff der Katjuscha von den Erzählungen der Großeltern, also denken Sie sich die Katjuscha plus 80 Jahre Entwicklung dazu, also eine viel verheerendere Waffe, haben sie zusammengefasst das Feuer auf das Schwergewicht der russischen Kolonne in Butscha eröffnet und haben dort zwei Bataillone, sind also zweimal 500 Mann, ausgelöscht. Das war natürlich ein völliger Schock für die Russen, die ja damit gerechnet haben, dass sie mit Blumen empfangen werden und das Gegenteil war der Fall. Und das war auch der Ausgangspunkt für die späteren Massaker in Butscha. Die Russen haben dann völlig durchgedreht und haben also dann begonnen, die Bevölkerung zu drangsalieren. Das Ergebnis war aber, dass diese drei Maßnahmen dazu geführt haben, dass die Russen diesen Enthauptungsschlag nicht durchführen konnten und damit war der Konflikt in den ersten Tagen entschieden. Denn Präsident Zelensky hat nicht die Stadt verlassen, obwohl die Amerikaner ihm das vorgeschlagen haben, er ist dort geblieben. Die Ukrainer haben ihn dann gesehen und das hat natürlich der Moral einen entsprechenden Boost versetzt und die Ukrainer haben gesagt, okay, wir werden es den Russen zeigen und dann hat dieser Abwehrkampf begonnen. Und der Erfolg des Abwehrkampfes war unter anderem deswegen, weil die Ukrainer ihre Taktik verändert haben, weil sie gelernt haben aus dem Jahr 2014. Ja, damals haben sie versucht, die Russen an der Grenze aufzuhalten und sind von den Russen vor allem durch Artillerie beschossen worden und vernichtet. Diesmal haben sie die Russen hereingelassen, mehrere Tage, und haben sie dann in der Tiefe angegriffen. Ich verkürze das jetzt sehr, aber im Wesentlichen war das dann der Erfolg, denn das Problem war, die russischen Kolonnen sind vorgerückt, bis sie keinen Sprit mehr hatten und haben dann auf die Versorgung durch die Spritkolonnen gewartet, die sind aber nie gekommen, weil die Ukrainer diese abgefangen haben. Na, also sehr clever gemacht. Hinzu kam zu dieser Taktik die sofortige Unterstützung mit Intelligence, also mit Aufklärungsdaten durch die USA. Das war dann der Grund, dass am Beginn relativ rasch einige russische Generäle gefallen sind, weil natürlich mit diesen Aufklärungsdaten die Ukrainer sehr genau und präzise angreifen konnten. Und es waren dann auch für die Russen überraschend die relativ rasch eintreffenden Waffenlieferungen, vor allem leichte Waffensysteme, die sich für diesen Abwehrkampf besonders geeignet haben. Das war also der Hintergrund, warum dieser russische Angriff im Endeffekt dann gescheitert ist. Es war dann so, dass Ende März irgendwo in Russland, ich schätze im Kreml, man alle Leute, die was zu sagen hatten, zusammengeholt hat, die Türe zugesperrt hat und gesagt hat, was machen wir jetzt? Und was hat man getan? Man hat versucht, quasi aus der Situation herauszukommen, indem man die Kräfte zusammenzieht. Also diese 200.000 Mann, zu wenig bemessen für die Größe des Landes, so eng wie möglich zusammen und hier noch einmal zentral vorzustoßen. Und das war der Versuch, hier im Donbass die Entscheidung herbeizuführen. Dazu hat man 60.000 russische Soldaten aus dem Raum Kiew im Eisenbahntransport über 1.000 Kilometer in 14 Tagen in diesen Raum verlegt. Das war eine logistische Meisterleistung und hat gezeigt, dass die Russen sehr wohl in der Lage sind, sich anzupassen. Das haben Sie so nicht gehört, weil zu diesem Zeitpunkt im Informationsraum, der auch ein wesentlicher Raum der Kriegsführung ist, bereits dominierend war, dass der ukrainische Soldat mit der Panzerfaust in der Hand die russische Armee aufhält. Und das hält er bis heute an im Wesentlichen. Das Wesentliche ist, dass eigentlich im März die Ukrainer bereit gewesen wären zu verhandeln, weil man also zwar sich gefreut hat über diesen Abwehrerfolg, aber dann doch realistisch war. Aber der Abzug der Russen eigentlich das Dilemma geschaffen hat, dessen die Russen sich gar nicht bewusst waren, dass nämlich die Ukrainer gesagt haben, na Moment, die ziehen ab, also wir haben Kiew eigentlich wieder zurückerobert. Na, also wenn wir Kiew zurückerobern, dann schaffen wir auch den Rest des Landes. Und das hat den nächsten moralischen Boost gegeben, wo die Ukrainer gesagt haben, wir haben Kiew befreit, also werden wir auch den Rest des Landes befreien, vor allem natürlich durch die Unterstützung des Westens, die dann eingetroffen ist. Hier im Osten hat dann Russland versucht, quasi diesen Raum in Besitz zu nehmen, und hier war dann die Idee, die Oblaste Luhansk, Donetsk und dann in weiterer Folge natürlich Saporosche und Kherson in Besitz zu nehmen. Und was war im Prinzip die Absicht, hier mit einer Zangenbewegung in die Tiefe vorzustoßen, denn hier waren 40% der ukrainischen Landstreitkräfte stationiert. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben es schon gehört auch in der Einleitung, die Ukraine hatte zu diesem Zeitpunkt die quantitativ stärksten Streitkräfte Europas nach Russland. Über 2400 Panzer aus eigener Produktion, das finden Sie in ganz Europa nicht. Ja. Das haben die Ukraine in diesen 8 Jahren seit 2014 erzeugt und sich vorbereitet auf diesen Konflikt. Aus diesen Umfassungen sind dann immer kürzere Stöße geworden, bis die Russen es geschafft haben, dann den ersten Durchbruch zu erzielen. Warum ist das jetzt wichtig? Weil am Beginn haben die Russen versucht, rasch, schnell und tief einzumarschieren, und dann haben sie ihre Taktik verändert und sind also langsam und breit mit massiver Artillerie vorgestoßen. Das heißt, immer dann, wenn die Ukraine beweglich war, war sie erfolgreich, aber immer dann, wenn die Russen sie in eine stationäre Kampfführung gezwungen haben durch den Einsatz der Artillerie, war natürlich die Ukraine im Hintertreffen. Das spielt jetzt auch eine Rolle bei dieser Offensive, die man also so herbeisehen von ukrainischer Seite. Das Ergebnis war, dass aufgrund dieser taktischen Anwendung dieser neuen Verfahren die Russen es geschafft haben, bei Popasna, das ist eine kleine Stadt hier in diesem Bereich, durchzubrechen und in einer ersten Kesselschlacht wieder signifikante Teile des Gebiets einzunehmen. Und damit war die Ukraine wieder am Kippen im Sommer letzten Jahres, und die Frage ist, wie geht es weiter? Und man hat also dann die Situation dahingehend verändert, dass der Westen nicht nur leichte Waffen geliefert hat, sondern auch erstmal schwere Waffen. Und das waren auch wieder spezielle Waffensysteme, und zwar Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS. Sie werden das vielleicht gehört haben. Und mit diesem HIMARS-System hat man Folgendes gemacht. Die Russen haben nicht damit gerechnet, dass die Ukrainer ein derartiges Waffensystem haben. Und die Ukrainer waren in der Lage, auf eine Distanz von 70 Kilometern die russische Logistik zu treffen und die Kommandostruktur. Und das hat jetzt mehrere Wochen gedauert, bis die Russen sich wieder hier angepasst haben. Und in dieser Zeit hat man die Ukrainer massiv versucht zu unterstützen und hat statt der leichten Waffen schwere Waffen geliefert. Das heißt, man hat, nachdem die ukrainische Armee abgenützt war, sie noch einmal neu aufgestellt und hat die Voraussetzungen geschaffen, damit die Ukraine in einer weiteren Phase in den Gegenangriff übergeht. Und das ist dann passiert. Es gab eigentlich intendiert 3 Offensiven. Einmal bei Kharkiv, einmal hier bei Kherson und einmal bereits hier bei Saporoschja. Warum hat es funktioniert und was hat nicht funktioniert? Die erste Offensive war jene bei Kharkiv. Hier war es so, dass die Russen versucht haben, ich gehe nochmal kurz zurück, hier in diesem Raum Kräfte zu sammeln, um Richtung Süden vorzustoßen. Man hat es von amerikanischer Seite erkannt, dass man hier quasi ausgedünnt hat und hat zu den Ukrainern gesagt, hier wäre ein günstiger Raum für einen Angriff. Die Ukraine hat es dann durchgeführt, hat mit einem kleinen gepanzerten Element diesen Durchbruch erzielt und ist quasi relativ rasch mit leichten Kräften, die hinter diesem gepanzerten Element gefolgt sind, in die Tiefe vorgestoßen. Und was haben die gemacht? Sie haben sich in all diese Ortschaften hingestellt mit einer ukrainischen Flagge, haben das gefilmt und haben über Starlink das in die sozialen Netzwerke übertragen. Soziale Netzwerke bedeutet hier im Osten vor allem Telegram zum Beispiel. Da sind Millionen Menschen drinnen, Russen und Ukrainer. Die Russen haben das gesehen, die russischen Soldaten dachten, die Ukrainer stehen hinter ihnen und sind davongelaufen. So simpel war das. So wird heutzutage Krieg geführt. Das Ergebnis war, dass die Russen in höchster Not dann hier an dieser Linie des Ostflusses die Ukrainer aufhalten konnten, aber dieser Raum wurde quasi von den Ukrainern in Besitz genommen. Aber genauso wie Kiew ein Punktesieg, ein K.O. wäre gewesen, quasi tausende Gefangene, aber dazu ist es nicht gekommen. Und die Ukraine braucht aber ein K.O., damit der Leidensdruck vor allem auf der russischen Seite größer wird. Der war aber nicht da. Man hat zwar hier den Raum quasi aufgeben müssen, aber man hat es alles geschafft, zwar nicht das Gerät zu retten, aber die Masse der Soldaten. Die zweite Offensive war jene in Kherson. Die hat eigentlich schon früher begonnen als die in Kharkiv, aber hier haben die Ukrainer nicht gesehen, wie schwierig es ist, in diesem Gelände anzugreifen, weil das Problem ist, das Gelände ist sehr, sehr flach, so wie bei uns das Machfeld. Und die Ukraine hat versucht, sich hier vorzurücken und ist in das schwere Abwehrfeuer der Russen geraten, die diesen Raum unbedingt halten wollten, weil es der einzige Raum war, wo sie diese einzige Verteidigungslinie des Landes, den Dnepr, bereits überschritten hatten. Und der Punkt war, dass sich das so zugespitzt hat, weil das Problem war, dass auf russischer Seite die Logistik unter schwerem Druck war, weil hier gibt es drei Brücken und diese Brücken waren unter Dauerbeschuss von diesen Raketenwerfern. Und die Frage war, ist es möglicherweise auch der Fall, dass hier tausende russische Soldaten gefangen genommen werden, also so ein K.O. und dann plötzlich in einer Nacht schweigen die Waffen und 30.000 russische Soldaten und 2.500 Fahrzeuge ziehen sich über diese Brücken ab. Das war nicht die Entscheidung der Ukraine, sondern diese Entscheidung wurde ihnen mehr oder weniger aus der Hand genommen. Warum? Weil man gerade von Seiten der USA nicht wollte, dass es zu einer Zuspitzung kommt im Sinne von, dass die Russen in die Enge getrieben werden. Und damit können Sie auch schon etwas mitnehmen. Es ist also nicht die Absicht der USA, die Russen auseinanderbrechen zu lassen, sondern man versucht den Russen zu zeigen, es macht keinen Sinn, wir werden der Ukraine immer das geben, was sie braucht, aber am besten ihr hört auf im Wesentlichen. Das heißt, man versucht immer aus einer symmetrischen Situation, die asymmetrisch wird, den Ukrainern das zu geben, was sie brauchen, dass sie nachziehen können, aber auch nicht mehr im Wesentlichen. Darum haben sie auch nur 20 HIMARS-Systeme bekommen und nicht 50 oder 100, wie sie gefordert haben als Beispiel. Darum haben sie auch keine Boden-Boden-Raketen mit 300 Kilometer Reichweite, sondern nur solche mit 160 Kilometer. Darum ist die F-16-Diskussion bis jetzt bestehend, wo die Amerikaner gesagt haben, ihr Europäer könnt gern liefern, wir liefern nicht, das ist jetzt eure Entscheidung. Ja. Und das spielt natürlich hier eine Rolle, denn dieses russische Dünkirchen hat dazu geführt, dass zwar dieses Gebiet eingenommen worden ist von den Ukrainern, aber die Russen konnten diese 30.000 Mann verschieben in den Raum Donbass und hier hat man dann begonnen, ganz massiv bei der Stadt Bakhmut anzugreifen. Und das Problem war, dass eigentlich die Ukrainer geplant haben, hier eine dritte Offensive durchzuführen. Warum wäre diese der Schlusspunkt gewesen? Weil damit hätte man quasi eine Verbindung zum Asowschen Meer hergestellt und hätte die russische Versorgungslinie, die hier sehr eingeengt ist, einerseits auf dem Land und einerseits auf der Brücke über die Straße von Kertsch unterbrochen, in Kombination mit diesem durchgeführten Angriff auf die Brücke auf die Straße von Kertsch. Und die Russen hätten ein riesiges logistisches Problem mit der Versorgung gehabt. Ja. Es ist aber nicht dazu gekommen, weil aufgrund dieses starken Drucks die Ukraine begonnen hat, ein Bataillon, also 400-500 Soldaten nach den anderen in den Donbass zu verlegen, bis keine Kräfte mehr für diese Offensive verfügbar waren. Und damit war es dann so, dass die Russen es zum zweiten Mal geschafft haben, der beweglich erfolgreich agierenden Ukraine wieder einen Stellungskrieg aufzuzwingen. Und damit hat es dann die Situation so geendet, dass dann im Herbst im Wesentlichen zu dieser Frontlinie kam, die durch den Dnepr beschrieben wird, am Beginn im Süden und sich weiter hier fortsetzt. Und wenn ich rede von Stellungskrieg, nur damit Sie eine Vorstellung haben, im Sommer letzten Jahres hatten wir pro Tag auf russischer Seite den Einsatz von zwischen 60.000 und 80.000 Artilleriegranaten. Auf ukrainischer von ca. 20.000. Ein durchschnittliches Land wie Österreich hält 10.000 Artilleriegranaten für 5 Jahre vor in etwa, für das, was an Übungsvorhaben zu schießen ist. Ja. Also damit Sie eine Idee dieser Menge bekommen, man nimmt an, dass Russland ca. 7 Millionen Artilleriegranaten bereits verschossen hat. Also unglaubliche Zahlen, die wir in dieser Qualität seit Ende des Zweiten Weltkrieges kaum mehr gesehen haben. Das Problem ist nun, dass die Ukraine zwar einige Punktesiege erreicht hat, also Kiew, Kharkiv und Kherson, aber die Russen natürlich begonnen haben, sich in diesen Gebieten einzurichten und auch sie zur Verteidigung auszubauen mit tief gestaffelten Verteidigungslinien und auch dann schlussendlich Ende des Jahres, also im September, diese 4 Oblasten als russisches Territorium anerkannt worden sind, womit natürlich also alles anzuwenden ist, was auf russisches Territorium anzuwenden ist, also zum Beispiel direkter Angriff auf Russland und so weiter und so fort. Aber das große Problem der Russen war, dass sie, wie gesagt, am Beginn mit angezogener Handbremse einmarschiert sind und bis jetzt damit kämpfen, dass sie sich aus dieser Situation erholen. Und das drückt sich vor allem darin aus, dass sie immer noch nicht genug Soldaten verfügbar haben. Sie haben jetzt zwar diese Zahl von ca. 200.000 Mann erhöht auf 350 bis 400.000, das heißt, wir haben jetzt die doppelte Anzahl von Soldaten wie vorher. Aber die Ukraine hat natürlich nachgezogen und es gibt eine gewisse Parität der Kräfte. Und das Problem ist auch, dass die Qualität der Soldaten ähnlich ist, mit einem einzigen Unterschied, und das ist die Moral natürlich. Aber warum ist sie ähnlich? weil im historischen Vergleich wir mittlerweile im Jahr 1915 angekommen sind. Das Jahr 1915 war ein historisches Jahr, wo man ernüchtert feststellen musste, dass der Krieg eben nicht so schnell ändern wird, wie man das in europäischen Hauptstaaten ersonnen hat, und dass die Elite der Soldaten eigentlich gefallen war und dass der Reservist an die Front gekommen ist. Das heißt, es steht also hier sich der 40-jährige Familienvater dem 40-jährigen Familienvater gegenüber. Und dadurch entsteht diese Parität quasi der Kräfte als solches. Nach diesem Konsolidieren dieser Linie hat man angenommen, dass die Russen versuchen, in die Offensive zu gehen. Diese Offensive hat auch stattgefunden. Sie war aber nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder viele. Das heißt, es gab also keine großen Vorstöße. Das haben die Russen erkannt. Aber die Russen haben versucht, Druck zu machen, vor allem durch den Einsatz von massiven Artillerie bei Städten wie Ugleda, Avdiivka, Bakhmut oder auch hier bei Siversk. Und sie haben versucht, die Ukrainer immer wieder zu zwingen, neue Reserven an die Front zu verlegen, wo sie dann durch das Artilleriefeuer abgenutzt werden sollten. Und damit ist klar, warum die Ukraine unbedingt in die Offensive muss, denn sie muss aus diesem Dilemma des Stellungskrieges heraus, so wie im Ersten Weltkrieg, wo man damals dann den Panzer erfunden hat, um aus diesem Dilemma herauszukommen. Und während also quasi die Russen hier Stadt für Stadt in Schutt und Asche legen, so kann man das wirklich sagen, also diese Bilder wie zum Beispiel hier aus Bakhmut in dieser vergleichlichen Qualität gab es eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr, sieht man natürlich, dass die Ukrainer hier unter einem massiven Druck kommen. Und was diese bunten Zeichen hier zeigen sollen, ist, dass die Ukrainer versucht haben, erstmals bei Bakhmut, also hier eine Art Befreiungsschlag durchzuführen, aber dass die russischen Kräfte tief gestaffelt sich schon zu gut eingerichtet haben, als dass es möglich gewesen wäre, hier nachhaltig einen Erfolg durchzuführen. Die Ukrainer haben da mit einem Schachzug reagiert. Sie haben das sicher mitbekommen in den letzten 48 Stunden, dieser Vorstoß in Richtung Belgorod. Ja, damit war klar, niemand redet mehr über Bakhmut, sondern über diesen Vorstoß auf russisches Territorium. Die Russen waren blamiert und das Ergebnis, der Erfolg der Russen bei Bakhmut, quasi kein Thema mehr. Das Dilemma ist also, dass die Ukraine diesen Krieg bei weitem noch nicht gewonnen hat, sondern dass sie im Prinzip das Dilemma hat, dass sie trotz dieser Erfolge am Schlachtfeld immer noch scheitern kann. Warum ist das der Fall? Weil die Russen auch etwas anderes begonnen haben im Oktober letzten Jahres, und zwar den Angriff auf die kritische Infrastruktur des Landes. Also mit 10. Oktober hat General Surovikin angeordnet, dass er so mit massivem Marschflugkörpereinsatz, ballistischen Raketen und auch Drohnen die kritische Infrastruktur angegriffen wird. Und hier sehen Sie das schön im Vergleich, ein Satellitenbild vom 27. Jänner im Vergleich zu November, dass die Russen sehr zielgenau diese Infrastruktur getroffen haben. Das Problem ist, dass die ukrainische Bevölkerung mit Strom versorgt werden kann. Warum? Weil die ukrainische Industrie nicht mehr produziert und weil Europa Strom in die Ukraine liefert im Wesentlichen. Das heißt, trotz dieser Bilder ist es möglich, quasi hier die Moral so weit hochzuhalten. Aber diese russische strategische Luftkampagne darf natürlich hier nicht vergessen werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist ein Bild von so einem 750 kVA-Transformer. Also wenn Sie sich das Stromnetz vorstellen, also die Autobahn ist das 750 kV-Netz, die Bundesstraße 360 in etwa und dann darunter die Niederspannung. Die Schnittpunkte, also die Autobahnknotenpunkte, die haben die Russen begonnen zu zerstören. Und Sie sehen also hier sehr präzise in der Wirkung. Ja. Das Problem ist, so einen 750 kVA-Transformer, den bekommen Sie nicht einfach am Markt, sondern der muss bestellt werden, der muss 2 Jahre gebaut werden, um dann im 3. Jahr geliefert zu werden. Und das ist das große Dilemma, das die Ukraine hat. Und verstehen Sie sich die Frage, ob im 21. Jahrhundert, wo der Strom der Lebenssaft für alles ist, ein Land in der Lage ist, ohne große Stromversorgung über Jahre einen Krieg durchzuhalten, während, wenn Sie auf das Satellitenbild schauen, Moskau still immer noch, also hoch und weit erleuchtet, erstrahlt. Die Ukraine versucht sich zu wehren und sie versucht quasi den Krieg nach Russland hineinzutragen. Warum? Weil sie natürlich einerseits versucht, gerade diese Träger dieser Waffensysteme zu treffen, wie zum Beispiel diese strategischen Bomberabschwungplätze oder auch zum Beispiel die Flotte der Russen auf der Krim, denn von dieser Flotte werden diese Marschflugkörper auch gestartet und das Ergebnis sind diese Angriffe weit in die Tiefe des Landes, von denen wir immer wieder hören, also der verzweifelte Versuch der Ukraine, quasi dem etwas entgegenzusetzen. Wenn wir jetzt den Krieg noch betrachten in den verschiedenen Domänen, so haben wir sehr viel jetzt über Landkriegsführung, Maritim, Luft und natürlich auch Space gesprochen, Stichwort Starlink, aber Sie dürfen nicht vergessen, es gibt auch den Cyber- und den Informationsraum. Und das ist jetzt genau der Knackpunkt, den die Russen versuchen, weil sie auf die Zeitkarte setzen, uns auch in diesem Informationsraum zu erklären, dass es keinen Sinn macht, diesen Krieg zu führen und die Ukraine zu unterstützen. Denn sie sagen, wenn ihr diesen Krieg weiter unterstützt, wird es einerseits zu einer humanitären Katastrophe kommen, weil die Ukraine als Getreidelieferant ausfällt. Und Katastrophe heißt vielleicht auch Migration im Sinne von einer Bedrohung durch Europa. Das Zweite ist, es wird möglicherweise zu einer nuklearen Katastrophe kommen, Stichwort Saporoschia, das Kraftwerk, das immer wieder auch beschossen wird. Und das dritte Element ist natürlich der mögliche Wirtschaftskollaps, der in den Raum gestellt wird. Also die Russen draußen sagen, eure 11 Sanktionspakete haben uns noch nicht in die Knie gezwungen, aber wer weiß, wie eure Wirtschaft umgeht, wenn sie quasi aufgrund der Teuerung der Rohstoffpreise, der hohen Energiepreise dann in diese Lohnpreisspirale und all diese Dinge kommt. Und man sieht also sehr gezielt, dass die Russen versuchen, also hier in diesem Informationsraum eine entsprechende Beeinflussung durchzuführen. Und denken Sie darüber nach, wie die Resilienzen der europäischen Bevölkerungen aufgestellt sind. Da gab es 2015 die Umfrage, wären Sie bereit, mit der Waffe in der Hand Ihr Land zu verteidigen? In Österreich waren das damals 21%, in Deutschland 18%. Und die Russen sagen natürlich, diese Bevölkerung, das ist der Nährboden, wo wir einfach nur durchhalten müssen, bis es uns gelingt. Die Ukraine kann diesen Krieg nur gewinnen, wenn sie unterstützt wird durch den Westen. Wenn diese Unterstützung des Westens aufhört, dann kann die Ukraine das nicht mehr durchführen. Das sind natürlich einerseits Waffensysteme, die sie braucht, um ihr Territorium zurückzuerobern oder zumindest zu verteidigen. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch hier, dass die Amerikaner das Zügeln an der Waage sind, aber die Amerikaner, wie gesagt, mit dieser Absicht, die Situation nicht zu eskalieren zu lassen. Und wir können auch gerne zum Schluss noch die Frage beantworten, ob uns die Amerikaner da hineingetrieben haben oder nicht, denn die Antwort ist nein, aber das können wir vielleicht auch noch diskutieren, weil das ist etwas, was ich sehr oft in Österreich höre, dass eigentlich die Amerikaner dann allem schuld sind, was nicht so stimmt. Das Problem ist natürlich, wir haben auf der einen Seite die Ukraine und auf der anderen Seite die Russen. Und das ist jetzt das große Mirakulum, denn keiner weiß, wie die russische Bevölkerung tickt. Und es ist im Prinzip der Fall, dass das russische Regime das sehr geschickt macht. Denn sie sagen nicht, wir haben die Ukraine angegriffen, sondern der Westen hat Russland angegriffen. Und es ist ein Verteidigungskrieg, ein großer vaterländischer Krieg, wo es um den Überlebenskampf des russischen Volkes geht. Zum Beispiel dieses Z steht für das russische Wort Saschista, das bedeutet Verteidigung, also nicht Sabobeda oder Sarodna für den Sieg oder für das Vaterland. Und keiner weiß natürlich, wie lange die weitermachen werden. Und momentan ist es so, dass man sagen kann, solange es keinen Oktober 1917 gibt, kein 1989, kein 1991, werden die weitermachen. Und das ist das Dilemma, das wir haben, dass in dieser Gleichung des Versuchs, ihnen zu zeigen, dass sie sie nicht gewinnen können, natürlich das Problem gibt, dass also die Russen hier offensichtlich nicht in die Knie gehen. Und wenn wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie wir gehört haben, wer ist der Westen, so muss man feststellen, dass ca. 60% der globalen Weltbevölkerung und der Regierungen hinter der Ukraine stehen, aber 40% es nicht tun. Und diese 40% reichen natürlich aus, um den Russen auch wirtschaftlich ein Überleben sicherzustellen. Und wenn Sie sich den chinesischen Friedensplan zum Beispiel ansehen, dann wissen Sie auch, wo die Chinesen stehen. Denn hier wird überhaupt keine Rücksicht mehr genommen auf diese vier Oblaste. Und man spricht bereits von einer demilitarisierten Zone, die eigentlich der Forderung Putins entgegenkommt von seiner Rede am 21. Februar. Und ich hoffe, Sie haben alle mitbekommen den Besuch von Xi Jinping in Moskau. Und am Ende des Besuches die Verabschiedung, wo also der eine zum anderen sagt, jetzt kommt ein Wandel, den es seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Wenn wir zusammenstehen, treiben wir diesen Wandel voran. Und Putin sagt, ja, ich stimme zu. Und Xi sagt, pass auf dich auf, lieber Freund, und er wünscht dir eine gute Reise. Das ist natürlich nicht das Narrativ, was wir uns quasi immer auch schönreden. Wir lieben ja zu hören, was wir mögen, sondern da sieht man, dass einfach der globale Süden offensichtlich in dieser globalen Neuordnung eine Chance erkannt hat, dem Hegemon, und das ist Amerika, natürlich den Rang abzulaufen. Und wenn man dann hört, dass es so Pläne gibt, quasi auch chinesische Firmen zu sanktionieren, dann wird das natürlich also nicht dazu beitragen, quasi zum Ausgleich, sondern es wird zu einer weiteren Verschärfung als solches führen, weil man natürlich versucht, Russland zu zeigen, dass man es nicht toleriert, dass es diesen Krieg vom Zaum gebrochen hat, weil natürlich die internationale Rechtsordnung hier völlig in Frage gestellt wird. Damit bin ich am Ende und ich möchte noch ganz kurz mit einem Zitat des amerikanischen Generalstabschefs enden, der ja nicht irgendwer ist, sondern der Generalstabschef der mächtigsten Streitkräfte der Welt. Und auch er sagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine bis Ende des Jahres die besetzten Gebiete zurückerobern kann, womit wir bei dem Dilemma sind, dass dieser Krieg mit hoher Wahrscheinlichkeit länger dauern wird. Denn wenn man noch einmal auf das zurückgeht, was ich vorher gesagt habe, also die Lieferung dessen, was notwendig ist, aber nicht mehr, um eben zu vermeiden, dass es zu einem russischen Kollaps kommt oder, und das ist das Entscheidende, möglicherweise auch zu einem Nuklearwaffeneinsatz, dann haben wir natürlich das Dilemma, dass die Ukraine immer wieder gezwungen ist, neue Soldaten aufzustellen, auch nach der möglicherweise nicht funktionierenden Offensive oder auch doch, das werden wir sehen, und um diesen Krieg weiter zu nähern. Und das Problem bedeutet natürlich, dass wir auf diesen Konflikt natürlich auch in einer Art und Weise schauen müssen, dass er länger dauern wird und was das auch für uns bedeutet, das müssen wir uns auch klar werden, denn wir sind auch Teil dieses Konflikts, nicht nur im Informationsraum, sondern auch als Teil, als Nation, die in diesem Wirtschaftskrieg gefangen ist. Wir sitzen im europäischen Boot. Und wir können nicht sagen, das geht uns alles nichts an, im Wesentlichen. Das ist ein bisschen das, was bei Österreich immer durchklingt. Sie müssen sich vorstellen, wie auf einem Schulhof, Sie haben zwei Banden, die beginnen miteinander zu raufen. In der Mitte steht der Nerd mit einem Wurstbrot und sagt, das geht uns alles nichts an, im Wesentlichen. Die Zeit ist vorbei, weil beide Bandenchefs kommen, nehmen da das Wurstbrotwetter und fragen, so, du weißt doch eh, wo du stehst, im Wesentlichen. Ja. Das ist das Dilemma. Gut, damit bin ich am Ende. Ich hoffe, das waren jetzt genug Anknüpfungspunkte für spätere Fragen und ich würde ganz kurz bitte übergeben für Ihre Ausführungen. Danke sehr.